Da melden wir uns wieder mit Neuland. Hier ist der Podcast vom Hasso-Plattner-Institut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das ist der letzte Teil unseres Podcast-Specials. Die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit zum Nachhören. Diesmal mit den wichtigsten Keynotes der Konferenz. Wir hören gleich Claudia Plattner, die Präsidentin vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, sowie Holger Münch, den Präsidenten vom Bundeskriminalamt, Sinan Seelen, Vizepräsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz und Generalmajor Doug Bär, Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Sie alle sprechen jetzt zur aktuellen Cybersicherheitslage. Und es beginnt Claudia Plattner vom BSI.
Ja, vielen lieben Dank. Weil ich jetzt mal wirklich im HPI bin und dieses P für Plattner steht und das zufällig sich auch mit meinem Nachnamen deckt, ganz kurz mal die Aufklärung, wir haben nichts miteinander zu tun. Ich werde es dauernd gefragt, aber ich dachte, ich fange mal mit was Einfachem an. Gut, damit wird es dann auch gleich ein bisschen schwieriger. Wir wollen ein kleines bisschen über das Thema Sicherheitslage sprechen, wir wollen ein kleines bisschen über Strategie sprechen und wir wollen an einer Stelle vertiefen, nämlich ganz tief rein in das Thema KI. Da mag ich einfach ein paar Worte zu sagen. Wir hatten eigentlich auch vorgehabt, noch eine Ankündigung hier mitzubringen. Das haben wir zeitlich nicht ganz geschafft. Die müssen wir noch ein bisschen vertagen, aber sie kommt. In diesem Sinne steige ich ein. Ich werde versuchen, alles das, was Sie gerade schon so wunderbar ausgeführt haben, jetzt nicht gleich nochmal zu wiederholen. Da springe ich dann einfach drüber. Haben wir mehr Zeit für KI. So sieht die gefühlte Temperatur da draußen aus. Kennen wir alle. Sie haben gerade den Fall der Partei erzählt. Da haben wir 1700 potenziell Betroffene. Das sind riesige Mengen. Und wir haben an dieser Stelle eine Zero-Day, wir haben ein Thema, das sozusagen dann irgendwann aufgefallen ist und dann stellt man fest, das wird sogar schnell ausgenutzt und wir haben gleichzeitig aber auch noch übrigens Dinge, von denen wir längst wissen. Also wir haben vor ein paar Monaten auch nochmal was rausgegeben, da standen dann nicht 1700, sondern 17.000 Faktor 10 Exchange-Server, die nach wie vor schwer verwundbar sind. So, also, dass wir was tun müssen, ist, glaube ich, offensichtlich. Dass es Folgen hat, wissen wir auch. Ich finde, das schönste Beispiel oder plakativste, schön definitiv nicht, aber das plakativste Beispiel dafür ist aus meiner Sicht immer noch das Thema Südwestfalen-IT. Der Romantiker in mir sagt, da kann man da nicht mehr heiraten, ohne dass man in den Nachbarort fahren muss. Ganz konkrete Auswirkungen hat es auch, wenn man sein Auto anmelden will und irgendwie waschkörbeweise Papieranträge durch die Gegend gefahren werden. Leute, das kann nicht sein. Ja, das kann nicht sein. Wir leben in einem Land, das sich eigentlich sehr modern, fortschrittlich schimpft. Wir müssen das auf ein anderes Niveau heben. Damit erzähle ich euch aber nichts, was ihr nicht wisst. Wir haben auch noch ein paar Zahlen dafür. Da gehe ich jetzt nicht tiefer rein. Die sind übrigens auch vom letzten November. Viel spannender waren die Zahlen, die ich neulich vor kurzem übrigens auch mit den Kollegen vom BKA sehen durfte. Dort haben wir den Lagebericht, den Cybercrime-Bericht vorgestellt. Also ich in der Nebenrolle logischerweise, aber da waren auch ein paar super spannende Zahlen dabei. Also auch da empfehle ich dringend mal reinzugucken. Die machen alle keinen Spaß. Die sind alle nicht schön. Und trotzdem sind sie wichtig, die brauchen wir, um zu messen. Wir haben über das Thema Lagebild, gerade wurde es schon angerissen, da müssen wir drüber reden, was heißt das eigentlich, wie kommen wir dahin? Zahlen sind das Grundwerk, mit dem wir hier vorwärts kommen. Ich gehe nicht rein, weil wie gesagt, wir haben es alle 100-mal gesehen, Sie sind alle Sicherheitsleute, ich brauche es glaube ich nicht nochmal zu erzählen. Ich würde aber trotzdem nochmal ganz kurz auf dieses geopolitische Thema reinspielen. Cyber geht ganz tief in alles das, was wir tun. Es ist ein horizontales Thema, es ist wie Digitalisierung, es ist quasi überall. IT ist in der Mitte der Produktion. Nichts funktioniert in diesem Land, wenn wir nicht die IT hinten dran haben und die auch funktioniert. Das ist so. Und das ist natürlich ein Fakt, der uns an vielfältigen Stellen jetzt immer mehr Stress macht, in dem Moment, wo wir uns klar machen, in welcher geopolitischen Situation wir uns aktuell befinden. Wir haben die aktuellste Bedrohung nach wie vor durch das Thema Ransomware. Aktuell im Sinne von dringend, jetzt, heute, hier. 150 Milliarden an Sie genannt, eine andere Zahl sagt 200, aber am Ende des Tages ist es völlig egal. Es ist ein dreistelliger Milliardenbetrag. Und ob es jetzt 50 Milliarden mehr oder weniger sind, ist auch schon wurscht. Es ist ein dreistelliger Milliardenbetrag und ein ganz wichtiger Punkt davon, das Thema Ransomware. Und wir sehen sehr, sehr viele Unternehmen nach wie vor, die dem komplett schutzlos ausgeliefert sind. Ich hatte gerade vor kurzem einen Anruf aus dem Privatbereich, was Anekdotisches, aus dem Privatbereich. Da gibt es keine Backups. Und die Begründung war, das war dem CFO zu teuer. So, jetzt ist es teurer. Das heißt also, diese Themen, wir haben auch eine Folie dazu übrigens, auch da gibt es dann wieder vernünftige Zahlen. Wir sagen, das ist die CFO-Folie, da steht genau ordentlich drauf, wie viel im Schnitt ein Ransomware-Angriff kostet und dass es sich durchaus rechnet, doch vorher da zu investieren. Aber nichtsdestotrotz, also einfach mal ganz anekdotisch, der CFO sagte, das ist ihm zu teuer fürs Cloud-Backup. Genauso war's. So, die versuchen jetzt aus den Papierlagen sozusagen ihre IT wiederherzustellen. Ich konnte nicht viel mehr sagen, außer viel Glück. Und hier ist eine Liste von qualifizierten Dienstleistern. So, nichtsdestotrotz, das ist das eine, das ist das dringendste Thema. Wir haben auf der anderen Seite aber auch jede Menge geopolitische Themen, die eine Sprengkraft haben, die vielleicht nicht jetzt direkt heute eine Rolle spielt, aber in den nächsten Jahren eine riesige Rolle spielen wird. Das Thema Spionage wird immer wichtiger. Im Industriebereich kennen wir das bereits, aber es wird auch im politischen Bereich, im Cyber immer dringender und immer wichtiger. Wir haben einiges inzwischen auf unseren Schreibtischen zum Thema Desinformation. Vor kurzem gab es da auch die Ankündigung der Innenministerin, entsprechend auch eine Gruppe aufzusetzen, beziehungsweise die ist auch aufgesetzt, die ist gestartet, die arbeiten zum Thema Desinformation, vor allen Dingen auch hier wieder das Thema Zusammenarbeit, nämlich übergreifend aus allen verschiedenen Ressorts. Das geht nicht anders. Das kriegen wir auch nicht hin, wenn einer das alleine macht. Das schaffen wir in der Tat nur zusammen. Also an der Stelle auch nochmal, da sind wir übrigens auch mit dabei, BSI, und da bin ich auch zufrieden mit und stolz drauf, weil das ist super wichtig. Wir haben ganz, ganz viele Fronten, an denen wir gleichzeitig kämpfen müssen, und das schaffen wir in der Tat nur zusammen. Wir haben aufgrund dessen, weil das alles so vielschichtig ist und weil es so unglaublich viele Themen sind, um die man sich kümmern muss, ob das in den Internetinfrastrukturen sind, die hinten dran sind, bei den Providern, bei den ISPs, bei den EXPs, bei ich weiß nicht wo überall, bei den Nutzern, also sprich Unternehmen, Organisationen, Institutionen, die IT betreiben, ich hatte eben Exchange angesprochen, bei den Herstellern, wir hatten eben das Checkpoint-Thema, bei den Nutzern am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass auch diejenigen wissen, wie sie mit diesen Themen umgehen können. In Zeiten, wo wir noch nicht eindeutig sagen können, übrigens, das ist fake, das ist authentisch, dafür eine Sensibilisierung hinzubekommen, dafür zu sorgen, dass eben halt nicht jeder Phishing-Link gedrückt wird, auch wenn er noch so überzeugend gemacht ist, das ist eine riesige Aufgabe. Also es ist wirklich durch alle Schichten, es ist ein Riesenthema. Und wir haben zu irgendeinem Zeitpunkt dann mal gesagt, die einzige Chance, die wir da haben, ist, wenn wir wirklich es schaffen, ein ganzes Land neu aufzustellen. Wir werden da auch nicht drum rumkommen. Wir haben so gigantische Aufgaben an dieser Stelle. Und ich will auch gar nicht schwarz malen. Ich glaube schon, dass wir das können, aber wir werden das durchaus angehen müssen. Es ist auf jeden Fall ein großes Thema. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir müssen im Prinzip eine Cybernation Deutschland bauen, die Digitalisierung beherrscht, die sichere Digitalisierung beherrscht. Und dazu gehört das Thema Cybersicherheit auf die Agenda heben, als erster wichtigster Punkt. Der CFO, der die mehr oder weniger bewusste Entscheidung getroffen hat, das Cloud Backup ist ihm zu teuer. Dann hat er ein Risiko übernommen, das auch in die Chefetage gehört, gar keine Frage. Dieses Risiko ist jetzt in diesem Fall schiefgegangen. Wir empfehlen es nicht so rumzumachen. Die Wahrscheinlichkeit, dass man erwischt wird, ist relativ hoch. Aber auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass das Thema auf den Entscheiderebenen verstanden ist und dort auch adäquat adressiert ist. Riesiges Thema. Das Thema Resilienz erhöhen, da müssen wir alle dran. Und ich sage immer, das ist der Arbeitsteil. Es nützt nichts. Diese 37.000 Exchange-Server müssen gepatcht werden, auf den neuesten Stand bringen. Mir ist schon klar, dass das schwierig ist, als ich das anhöre. Das ist nicht nur ein Backup einspielen. Was wetten wir, wie viele davon noch irgendwelche alten Plugins da drin haben? Ja, wir werden trotzdem dran müssen. Es nützt nichts. Diese Themen müssen angegangen werden, und zwar auf allen Ebenen. Und das geht dann auch in der Tat bis in die Organisationen rein. Technologiekompetenz nutzen. Wenn wir versuchen, das alles auf Papier zu machen, werden wir nicht allzu weit kommen. Ich habe nichts gegen Checklisten, ich finde Checklisten super, aber Cybersicherheit mit Checklisten wird uns nicht ans Ziel führen. Wir brauchen eine ganz andere Art von Automatisierung. Ich hatte eben das Thema Fake angesprochen, das Thema Menschen erkennen, ob was echt ist, ob sie da draufklicken können oder nicht draufklicken können. Super schönes Beispiel dafür. Wir werden den Menschen helfen müssen. Wir werden das nicht nur durch Sensibilisierung hinbekommen, das kann man irgendwann nicht mehr erkennen. Das heißt, wir brauchen Techniken zum Beispiel, um eben halt einen Absender oder ein Material zu verifizieren. Die gibt es auch. Und trotzdem müssen wir sie erstmal in die Umsetzung bringen. Wir müssen sie flächendeckend in die Umsetzung bringen. Das müssen wir übrigens auch mit den großen Herstellern tun. Schön, dass du da bist, Klaus. Ich habe auch hier Kollegen von Google noch gesehen. Wir brauchen euch da alle dazu. Das heißt, ihr müsst mithelfen, solche Sachen dann auch in die Umsetzung zu bringen, sodass die beim User am Ende des Tages auch ankommen. Ja, das heißt, da muss ein Zusammenspiel von, es gibt Technologien, die werden vielleicht an Universitäten erdacht, bis hin zu am Ende des Tages gibt es einen grünen Haken oder ein rotes Kreuz oder was auch immer, eben halt auf einem Medieninhalt, die einem Menschen auch die Möglichkeit gibt zu sehen, oh, ist jetzt geprüft, ist nicht geprüft, weiß ich was zu oder weiß ich nichts zu. Geht weiter mit Digitalisierung voranbringen, dazu werde ich gleich noch zwei Worte sagen, nämlich zum Thema KI würde ich gerne einen kleinen Ausflug machen. Geht darum, in dem halb digitalisierten Zustand, in dem wir uns gerne befinden, ein bisschen was noch im Rechenzentrum, ein bisschen was in der Cloud und dann aber alles irgendwie noch nicht so richtig mit einem neuen Sicherheitskonzept versehen. Das ist kompliziert, das kriegen wir nicht geschützt. Und ich glaube, der Weg muss hier ganz mutig und ganz entschieden nach vorne sein und einfach Digitalisierung voranbringen. Moderne Infrastrukturen lassen sich, wenn sie gut gemacht sind, deutlich besser schützen. Das Thema Cybersicherheit gestalten, ich hatte eben auch die Hersteller schon angesprochen. Ja, auch die haben eine Verantwortung. Wir müssen das alle zusammen machen. Und das bedeutet für mich auch ganz klar, was müssen wir tun, um Produkte über ihren kompletten Lebenszyklus hinweg so abzuliefern, dass die Menschen auch eine Chance haben, wenn sie sie benutzen. Das ist nicht immer so, da müssen wir dran. Hatte viel auch mit Standards zu tun, ne? Ganz trockenes Thema, super zäh, ist aber mega wichtig. Und last but not least, das Thema Cybermarkt, das wird alles nicht ohne entsprechend auch die Mithilfe der Unternehmen gehen und vor allen Dingen auch mit einem entsprechenden Markt, in dem Sicherheitsprodukte und auch sichere Produkte ihren Wert haben und der auch bezahlt wird. Da haben wir als BSI einen sehr, sehr kleinen Anteil dran, aber ihr seht, wir denken da in der Spille durchaus auch groß und versuchen da auch alle mit reinzukriegen, weil das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Ich würde einmal kurz in das Thema Digitalisierung voranbringen, reinspringen wollen, deswegen auch dieser Ortsmarker dort, zum Thema KI. Also, das Thema KI ist halt erstmal, ey, coole Chancen. Also ich mache inzwischen sehr, sehr viel damit. Ich muss mich dauernd disziplinieren, dass ich da nichts reintue, was da nicht reingehört. Aber es ist einfach ein super klasse Hilfswerk. Damit kann man so viel machen und es kann mir so viel Arbeit abnehmen, auf die ich A, sowieso keinen Bock habe und B, auch keine Zeit dazu. Ich bin nicht wirklich gut darin, lange geschwurbelte Sätze zu schreiben und die noch wunderbar auszudrücken. KI kann das für mich. Ich habe aber vielleicht ein gutes Argument, von dem ich möchte, dass es vielleicht auch schön dargestellt wird. Ein ganz banales Beispiel aus meinem ganz täglichen Alltag. So, und jetzt stellen wir uns mal vor, was das bedeutet, skaliert auf eine ganze Gesellschaft hoch. Hier stehen ein paar Beispiele, was man damit tun kann. Das ist super. Das ist so ein bisschen, wie wenn man seinen eigenen kleinen Assistenten immer dabei hat. Wunderbar. Mit dem geht man über 3 Iterationen und dann ist man da, wo man eigentlich hin möchte. Passt. Perfekt. So. Das wollen wir nutzen, das Potenzial wollen wir nutzbar machen. Da müssen wir ein paar Dinge für tun. Und man muss erstmal, glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen dem KI, welche Risiken gibt es denn? Da gibt es zunächst mal Grundrisiken. Also es gibt Risiken, die sich mit dem Thema horizontale Bewertungskriterien beschäftigen. Wie kann ich grundsätzlich Daten da reintun, die da nicht rein sollten, Daten da rausholen, die man gar nicht haben sollte. Das sind so Grundsatzfragen. Also wie kann ich eine KI dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollte oder sie gar so zu trainieren, dass eben sie halt im Zweifelsfall auch Dinge ausspuckt, die sie gar nicht ausspucken sollte. Das sind grundsätzliche Fragen. Aber viel spannender sind eigentlich am Ende des Tages, die müssen wir uns kümmern übrigens, ne? Also das ist nicht wichtig, sondern zusätzlich werden wir uns darum kümmern müssen, was heißt denn das in welchem Sektor? Im Falle von irgendwelchen Aktienmanipulationen ist es unter Umständen eine andere Fragestellung als bei der Frage von einer Medizinanalyse. Und diese Unterscheidung müssen wir machen. Und genau so setzen wir das bei uns im Moment auch auf, um zu schauen, wie können wir die Kriterien eben halt in der horizontalen, ebenso wie im sektoriellen, beziehungsweise in der Aufgabe im Use Case dann auch abliefern. Das machen wir gerade. Und kleiner Ausflug nochmal in den Bereich Cybersicherheit. Auch hier Riesenthema bei der Frage, wie man KI dafür nutzen kann. Und ich würde die ganze Folie eigentlich auf ein Wort reduzieren wollen. Geschwindigkeit. Denn das ist am Ende des Tages das, worum es hier an der Stelle gehen wird. Wir sehen zunehmend, dass Angreifer KI verwenden, noch nicht in großem Stil. Also es ist noch kein Alarmschrei, aber zunehmend, dass KI genutzt wird, um eben entsprechend Angriffe professioneller zu gestalten. Bis hin zu so ganz kleinen Fragen wie, dass da jetzt ein Schreiben raus muss, in dem drinsteht, wie man das Lösegeld doch bitte überweisen soll. Mit einer KI lässt sich sowas ganz wunderbar entsprechend auch mal eben in so einem Dialog live auch übersetzen. Das hilft, das macht es unglaublich leicht. So, natürlich geht es noch weiter, wenn es darum geht, dafür zu sorgen, dass man sehr schnell Lücken, die gefunden werden, zum Beispiel Zero Days, wir hatten gerade welche, dass man die sofort auch ausnutzen kann. Das heißt, ein Angreifer wird zunehmend Stück für Stück automatisieren, das sehen wir in den Ansätzen bereits, um möglichst schnell gefundene Lücken auch sofort ausnutzen zu können. Was heißt denn das für den Verteidiger? Dann müssen wir es halt auch genauso schnell nutzen, um entsprechend auch reagieren zu können. Logisch. Und die Themen stehen da. Die Themen stehen da. Da geht es darum, schnell zu reagieren. Da geht es darum, schnell auch automatisiert zu reagieren, Bereiche vielleicht abzuriegeln, schnell eine Intrusion Detection zu machen. Wir müssen KI für uns mit derselben Geschwindigkeit nutzbar machen, wie das Angreifer auch tun. Und das heißt für uns auch ganz klar, runter von der Couch. So, in einem normalen Unternehmen, in dem es auch um Cybersicherheit geht, geht es aber auch vor allen Dingen um Business. Und die wollen natürlich KI nutzen, um ihr Business nach vorne zu kriegen. Und was glauben Sie, was die häufigste Frage ist, die ich von Unternehmen da draußen so kriege? Normalerweise lautet die Frage, wir wollen KI nutzen. Wie fange ich denn an? Was muss ich denn machen, wenn ich es sicher machen will? Und zwar wirklich auf der Ebene. Also die Frage wird nicht more sophisticated, die bleibt genau so. Was muss ich denn machen? So, und wenn wir uns über Prüfkataloge und ähnliches Gedanken machen, dann ist das gut und wichtig. Aber ich glaube, wir brauchen auch tatsächlich mal ganz schnell ganz pragmatische Hilfe. Und das Erste, was ich dann normalerweise immer sage, ist, also fang mal damit an, dass du auf jeden Fall irgendwo bei einer der großen, wenn du denn kein, also anders. Am besten hast du eine KI-Strategie, du überlegst dir, was du tust, setzt den Rahmen dafür und denkst von Anfang an Sicherheit ab Tag Null mit. So, das ist aber nicht die Praxis, die meisten Menschen machen das nicht so. Die meisten Menschen kommen zu mir oder zu irgendjemandem von uns und sagen, wie fange ich denn an, was mache ich denn jetzt? Wenn du denen sagst, mach mal eine Strategie, dann ist der Dialog eigentlich genau an der Stelle schon zu Ende. Ist so. Das heißt, die wollen was ganz Pragmatisches. Und wenn die was ganz Pragmatisches wollen, das ist das Erste, was ich immer sage, mach mal eins, hol dir auf jeden Fall erstmal, weil deine Leute das ja ausprobieren wollen, erstmal ein paar Firmenaccounts. Ja? Weil wenn du es mich nicht tust, dann ist das Erste, was die machen, ist mit ihren Privataccounts an diese Themen drangehen. Und rate mal, das Erste, was sie dann machen, ist deine Firmendokumente nehmen, die hochladen, damit sie darauf Fragen beantwortet kriegen. Das willst du nicht. Also Punkt Nummer eins, leg mal einen Firmenaccount an. Das ist so banal wie nur irgendwas, aber das ist Schritt Nummer eins. Schritt Nummer zwei, mach mal eine Richtlinie. In der Richtlinie schreib mal sowas rein, wie keine internen Firmendokumente dürfen dort hochgeladen werden. Außer sie sind völlig trivial. Ganz einfach. Aber wenn das nirgendwo steht, wird es immer jemanden geben, der es tut. Und wenn man es zumindest mal aufgeschrieben hat, hat man was, wo man darauf verweisen kann und worauf man auch mal ein Awareness-Training auch mal drauf machen kann. Das klingt jetzt total banal, aber ihr glaubt nicht, wie oft das passiert. Und da fangen die Probleme an, ganz vorne. Und dafür muss ich nicht mal highly sophisticated unterwegs sein, da muss ich eigentlich nur gesunden Menschenverstand anwenden. Damit das halbwegs funktioniert und ein bisschen besser als das, was ich jetzt gerade gesagt habe, das war jetzt sehr flapsig, haben wir gesagt, wir teilen das mal in diese wichtigen Fragen auf. Überleg mal, wofür willst du die KI nicht verwenden? Welche Voraussetzungen brauchst du dafür? Wie ertüchtige ich die Organisation dafür? Wer übernimmt die Verantwortung? Mindestens mal in großen Organisationen die Frage schlechthin, im Bund sowieso oder in der Verwaltung im Allgemeinen. Und wie sichere ich mein KI-System? Ja, wie sichere ich das ab? Und das mal aufzusetzen und wirklich ganz niederschwellig, natürlich sprachlich auf den Punkt zu bringen, das wollten wir eigentlich heute mitbringen. Haben wir nicht ganz geschafft, aber es kommt die nächsten Tage und es wird von der Güte sein, jedenfalls, wenn es denn dann fertig ist, zu sagen, okay, was mache ich jetzt ganz pragmatisch, was mache ich als erstes, einen Firmenaccount anlegen, Nummer zwei, eine Richtlinie, was muss denn da eigentlich drinstehen, damit wir zumindest mal eine Basis haben, mit der wir loslegen können. Und das ist eigentlich auch das, was ich uns wünsche, auch für die Tage hier, viel Pragmatismus, viel nach vorne, damit wir es schaffen, weil wir müssen ein ganzes Land umheben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich will auch gleich zur Sache kommen. Wir sind ja schon nach der Zeit und deshalb versuche ich das mit einer Druckbetankung, was ich Ihnen hier sagen will, weiterzugeben. Ja, wir haben eine Cybercrime-Lage, ein Cybercrime-Lagebild 2023 vor nicht allzu langer Zeit veröffentlicht, vor einigen Wochen. Ich habe eine wesentliche Eckdaten hier mal auf die Folie aufgetragen. Die Kernbotschaft ist, und wie Sie auch schon gehört haben, wir haben nach wie vor eine hohe Bedrohungslage, eine sich auch schnell verändernde Bedrohungslage. Auf den ersten Blick, wenn Sie dort auf die Folie schauen, sehen Sie, dass die Taten, die aus dem Inland, mit Opfern im Inland begangen werden, einigermaßen stabil zu sein scheint. Das trügt, was die Gesamtsituation angeht. Die Auslandstaten, nämlich solche, die von Tätern aus dem Ausland begangen werden, mit Schadensort in Deutschland, die steigen schnell. 28% waren es im letzten Jahr, der Anstieg. Das heißt, wir sehen insgesamt weiterhin steigende Fallzahlen. Wir sehen eine zunehmende Internationalisierung. Die Aufklärungsquote, die Sie hier sehen, mit 32%, betrifft nur die Inlandstaten. Sie ist eigentlich noch ein bisschen geringer. Bei den Auslandstaten haben wir nämlich dort teilweise schlechtere Chancen. Im Vergleich zum Durchschnitt bei den Straftaten sieht man, Cybercrime-Straftaten aufzuklären, ist schwerer. Kommen noch auf einen zweiten Punkt. Wenn wir es tun, sitzen Täter häufig nicht dort, wo wir ihnen auch Handschellen anlegen können. Das ist ein zweiter Punkt, der bei der Strategie eine Berücksichtigung finden muss. Eine gute Botschaft sehen Sie hier schon vielleicht auf den ersten Blick. Wirtschaft ist im Fokus. Betroffenheit leicht rückläufig, betrifft leider nicht kritisch, muss ich dann auch gleich dazu sagen. 72% haben im letzten Jahr gesagt, sie sind Opfer von Cyberangriffen geworden. 8% haben darüber hinaus gesagt, vermutlich. Die Zahlen sind etwas besser als im Vorjahr, aber sie sind nach wie vor sehr, sehr hoch, insbesondere wenn wir auch die Schadenshöhe angucken. Wenn man sich die Gesamtschäden anguckt, durch Diebstahl, Industriespionage, Sabotage und davon den Anteil Cyberattacken, dann sind 72% schon eine enorme Zahl. Und die dreistellige Milliardensumme auch. Und wir haben ein hohes Dunkelfeld. Auch das gilt nach wie vor. Nur etwa 1 von 10 Taten werden bei der Polizei angezeigt.
Wie messen Sie denn das? Wie kommen Sie auf die Zahlen?
Wir haben ja auch Befragungen. Ja? Wir machen also Dunkelfeldbefragungen. Und von daher wissen wir, dass Cybercrime-Straftaten mittlerweile auch etwas ist, was man täglich erlebt. Also wenn, gerade wenn wir den Bürger fragen, aktuell läuft die nächste, SKIT heißt das, Sicherheit und Kriminalität in Deutschland. Und da ist auch ein Fragenblock bezogen auf Cyberstraftaten. Und übrigens kann man schon sagen, aus der letzten Befragung war es schon so, dass die Bürger sagen, das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, sehen sie am größten im digitalen Raum. Insbesondere was so Betrugstaten und solche Dinge angeht, die man digital begeht. Ja, und wenn wir weiter gucken, jetzt bewegt er sich nicht, was sind die relevanten Bedrohungen und relevanten Trends? Fange ich erstmal bei den Eintrittsvektoren an. Phishing ist nach wie vor das Thema, was am meisten bewegt, Schwachstelle Mensch, nach dem Motto, einer klickt immer. Und hier sehen wir auch schon die angesprochenen Trend, dass KI-Tools auch mehr und mehr Platz greifen. In einem ersten Schritt sehen wir es auch bei verbesserten Mails ohne Rechtschreibfehler etc., die eher so aussehen, als kämen sie auch von einer autorisierten Stelle. Und die nächsten Themen werden wir sicherlich auch dann sehen, die in die Richtung gehen, Social Engineering noch stärker einzusetzen, als das heute schon geschieht. Ein Trend ist auch, dass sogenannte Initial Access Broker eine immer größere Rolle spielen, also ein Geschäftsmodell, komprimierte Zugangsdaten zu verkaufen, um Cyberangriffe für andere Akteure erst möglich zu machen. Also hier sehen Sie wieder das Modell Cybercrime as a Service und eine Möglichkeit, eben auch hier gut Geld verdienen zu können. Was das Thema Ransomware angeht, ist das eben, wie schon erwähnt, heute Morgen eine der großen Bedrohungen. Wir haben im letzten Jahr 800 Unternehmen gehabt, die auch und Institutionen, die in Deutschland entsprechende Anzeigen auch gemacht haben. Und die Lösegeldzahlungen weltweit, die belaufen sich entsprechenden Studien zufolge auf über 1 Milliarde Euro. Die durchschnittlich gezahlten Lösesummen im letzten Jahr lagen bei 622.000 US-Dollar. Sind deutlich höher als im Jahr davor, mehr als das Doppelte. Allerdings, die gute Botschaft ist, es gibt weniger Betroffene, die Lösegeld zahlen. Das heißt, diejenigen, die sich nicht vorbereiten, die schlecht gesichert sind, zahlen die Zeche, ist die Botschaft. Und das ist, glaube ich, nochmal für die Prävention auch ganz, ganz wichtig. Ja, also die Täter holen sich ihr Geld und aktuell bei denen, die sich nicht hinreichend schützen. DDoS, Hacktivismus ist ein Thema, Mittel der Wahl. Insbesondere sehen wir das hier auch aktuell bei primär prorussischen Hacktivisten, die DDoS-Angriffe einsetzen, innerhalb kürzester Zeit auch ein entsprechendes Angriffsniveau aufbauen können. Bleibt der Erfolg aus, brechen Sie ab, um Geld zu sparen und woanders anzusetzen. Hier also haben wir auch ein Thema, ganz, ganz aktuell, zunehmend professioneller Angriffsziele, die dort ausgesucht werden, sind häufig Behörden, öffentliche Einrichtungen, auch Verkehrsbetriebe und das Finanzwesen. Im Bereich Malware sehen wir, dass es auch hier in Richtung Zusatznutzen geht, wie man in der Wirtschaft sagen würde. Ja, also insbesondere bei Loadern und Droppern und Infostealern sehen wir, dass weitere Funktionalitäten mit eingebaut werden, um auch hier größere Reichweiten zu erreichen, Multifunktionalität in der Malware zu gewährleisten. Ja, das sind so die aktuellen Trends nach vorne betrachtet. KI, glauben wir, wird in den nächsten Jahren eine noch größere Rolle spielen. Über das hinaus, was ich schon gesagt habe, das gucken wir uns auch aktuell sehr stark auch in europäischen Projekten an. Was tut sich da? Malware-Programmierung, wird das ähnlich sein, wie wir heute auch schon über Software-Programmierung reden? Und auch da müssen wir sehr genau hingucken, dass jetzt Modelle, die es jetzt quasi für den legalen Markt gibt, nicht quasi entsichert werden, um sie für den illegalen Markt einzusetzen. Auch das ist etwas, was wir uns anschauen müssen. Ist aber auch eine Chance, nämlich KI auch auf der Verteidigungsseite oder Sicherheitsseite viel, viel stärker einzusetzen. Wir haben das Thema wahrscheinlich auch fortgesetzt, dass die geopolitischen Konflikte ideologisch motivierte hacktivistische Strömungen weiter befördern werden. Hier gehen dann auch teilweise kriminelle und staatlich gesteuerte Stellen Hand in Hand. Ja, das ist weiterhin ein Thema, genauso wie das Thema Spionage im digitalen Zeitalter eine große Rolle spielt und Deutschland hier natürlich im Blickpunkt steht. So viel vielleicht zu der Bedrohungslage. Und wenn es darum geht, wie halten wir dagegen, ist, glaube ich, immer wichtig, das Thema Crime as a Service. Ich habe die Folie hier auch im letzten Jahr gezeigt, sie ist immer noch aktuell. Außer, dass immer wieder der ein oder andere Geschäftsbereich hier sich weiterentwickelt. Wir sehen also eine Ökonomie, eine dunkle Ökonomie, die sich entlang quasi der gesamten Wertschöpfungskette organisiert. Vorne quasi bei der Frage, wie komme ich in die Systeme rein, wo kann ich Dinge verkaufen, Stichwort Marktplätze, die Frage, wie kann ich am Ende auch sicherstellen, dass ich einen monetären Effekt auch bekomme. Ja? Digitale Geldwäsche, Exchanger und all diese Dinge spielen hier eine Rolle. Ich will nicht auf die einzelnen Dinge eingehen, sondern die Frage, die wir uns stellen, ist, wie können wir diese Wertschöpfungskette möglichst wirkungsvoll unterbrechen? Und was sind dann die richtigen Strategien? Ich hatte vorhin schon gesagt, wenn Sie nicht jeden Täter ermitteln können, vor allem nicht jeden Täter habhaft werden können, dann müssen Sie sich weitere Dinge einfallen lassen. Unsere Cybercrime-Bekämpfungsstrategie hat drei wesentliche Standbeine, um das Geschäftsmodell der Täter zu stören. Es gibt einen personenbezogenen Ansatz, wo wir auch nicht nur allein im BKA ermitteln, sondern wo wir auch die Möglichkeit der Vernetzung bieten, um am Ende möglichst viele Menschen zu identifizieren. Dabei spielen natürlich auch sichergestellte Daten aus Verfahren immer wieder eine Rolle. Aber Täter halten sich halt häufig in Safe Havens auf. Wir haben darüber hinaus den sogenannten Infrastrukturansatz. Das heißt, wir ermitteln nicht nur die Täter, sondern deren genutzte Infrastruktur, um die nach Möglichkeit vom Netz zu nehmen. Das geht nur im internationalen Verbund. Das tun wir sehr, sehr intensiv. Und dabei, dritter Punkt, versuchen wir ihnen auch das Geld wegzunehmen. Immer wenn es geht, gehen wir dann auch auf die Stellen, wo wir dann auch auf die Wallets kommen und entsprechend kriminelle Erlöse den Tätern wegnehmen. Hier übrigens auch die Schnittstelle zur Prävention. Erträge ist das Stichwort. Wir müssen das Geschäftsmodell unattraktiv machen. Und wenn Lösegeld nicht gezahlt wird, weil es auch nicht gezahlt werden muss, dann machen wir langfristig auch das Ransomware-Geschäftsmodell kaputt. Darum geht es letztendlich. Hier einige Beispiele, dass das auch funktioniert. Und das ist jetzt nicht nur BKA, das erste, die Operation Dawnbreaker, haben die Amerikaner gesteuert. Baden-Württemberg war hier auch beteiligt mit Ermittlungen in Deutschland, wir natürlich auch in der nationalen, internationalen Koordinierung. Und hier ging es darum, eine der weltweit aktivsten Ransomware-Varianten vom Netz zu nehmen, die in verschiedensten Ländern auf verschiedensten Unternehmen aktiv war und wo auch eine Menge an Lösegeld gezahlt worden ist. Das ist sehr, sehr erfolgreich gelaufen und in amerikanischen Nachrichten kommt man dann das Wort Reutlingen hören. Das war dann auch die Stelle, die in Deutschland beteiligt war. Chipmixer ist ein Verfahren, was wir im letzten Jahr gemacht haben, wo wir den größten digitalen Geldwäscher vom Markt genommen haben und dabei dann gleich auch noch 90 Millionen in Bitcoin gesichert haben, worüber sich das Land Hessen jetzt freut. Und die Operation Endgame ist ein Schlag, den wir gemacht haben, auch in der Weiterentwicklung von dem, was wir noch 2021 gemacht haben, Emotet, wo wir gesagt haben, auf Basis der Effekte, die wir damals gesehen haben, wir haben, Sie wissen, die Infrastruktur Emotet vom Netz genommen komplett und wir haben 10 Monate nichts gesehen von dieser Täterstruktur. Dann hat sich Emotet langsam wieder etabliert, aber nicht auf dem Niveau wie vorher, weil auch das Vertrauen in der Underground Economy weg war. Ja. So, und jetzt haben wir gesagt, dann müssen wir noch mal weiter nachladen. Und jetzt haben wir es gleich mit 6 verschiedenen Top-Schadsoftware-Varianten gemacht. Vor kurzem 100 Server beschlagnahmt, 1300 kriminell genutzte Domains. Ja, 70 Millionen Kryptovermögen gelistet. Das kann man erst nicht sichern, aber es ist unbrauchbar. Und dazu noch ein Vermögensarrest in ungefähr der gleichen Größenordnung. Wir werden jetzt schauen, haben wir einen Impact auf das Thema Ransomware in den nächsten Monaten, der auch wirklich messbar ist. Und wir werden mal schauen, wie lange es jetzt dauert, bis die Tätergruppierungen zurückkommen. Unser Ziel ist sich immer möglichst nachhaltig auch einen Schaden zu erreichen. Das ist unser Beitrag. Und was dafür noch fehlt, ich habe es gerade schon in der Pressekonferenz angesprochen, wir arbeiten natürlich mit den Staatsanwaltschaften zusammen, meistens mit der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, daran, diese kriminellen Infrastrukturen in dem Rahmen eines Strafverfolgungsverfahrens vom Netz zu nehmen. Und die Grenze ist eben das, was man tut, um beweissichernd auch aktiv zu sein. Wir glauben, dass man darüber hinaus noch mehr Erfolg haben kann, wenn man, wie im Bereich Terrorismus, wo wir so eine Zuständigkeit haben, auch eine Gefahrenabwehrkompetenz hat. Dann könnten wir zum Beispiel auch einen Kill-Switch bedienen, so wie es bei Emotet möglich gewesen wäre, was wir heute nicht können, weil wir eben rein gefahrenabwehrrechtliche Maßnahmen noch nicht treffen können. Aber das ist ein Thema, was aktuell in der Diskussion ist, wo wir auch merken, die Länder stehen auch voll dahinter. Es bedarf einer Grundgesetzänderung. Wir werden sehen, ob wir sie auch bekommen. Das wäre eine Lücke, die wir noch schließen können, um unseren Beitrag zum Thema Cybersicherheit, nämlich wie machen wir die kriminellen Geschäftsmodelle möglichst nachhaltig kaputt, noch intensiver durchführen zu können. Letzter Punkt, es ist vorhin schon in der Podiumsdiskussion angesprochen worden. Am Ende sind Sie nur erfolgreich, wenn Sie sich selbst verändern. Neue Wege gehen war so ein Stichwort. Oder wie Henry Ford das gesagt hätte, if you always do what you always did, you will always get what you always got. So, das heißt, auch wir als Behörden sind ja aufgefordert, uns sehr stark zu verändern. Und die Geschwindigkeit erhöhen kann man am besten, wenn man das weglässt, was bremst. So, ja. Und das versuchen wir in ganz, ganz vielen Bereichen mit einer viel stärkeren Vernetzung. Sonst wäre das, was wir gerade gesehen haben, gar nicht möglich gewesen. Und wir machen es aber auch im analogen Sektor. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Bilder mitgebracht von, und das mache ich ja bewusst, weil ja auch viele Studenten hier sind, von unserem letzten IT-Recruiting Day. Das war der dritte, den wir gemacht haben. 550 Besuchende in Wiesbaden auf einem Samstag, die sich für eine IT-Aufgabe im BKA interessiert haben, die dann sich auch dort für ein Auswahlverfahren direkt melden konnten. Das haben wir auch an dem Samstag durchgeführt. 100, die wir am Ende auswählen konnten, von denen wir ausgehen, dass etwa mehr als die Hälfte am Ende auch einen Vertrag unterschreibt, an einem Samstag. Ja. Das bedeutet, wir müssen am Ende, um Geschwindigkeit zu erreichen, Herr Randow hat das vorhin ja gesagt, am Ende bei dem ansetzen, was wir heute an Abläufen haben. Und Digitalisierung läuft zwischen den Ohren und vor allem im analogen Sektor, in dem wir unsere Entscheidungsprozesse verändern, unsere Prozesse beschleunigen. Und das geht auch in einer Behörde. Ja, das will ich damit mal sagen. Wir haben vor einigen Jahren in der Kultur uns versucht, so zu verändern, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht mehr über Befürchtungen reden, sondern über Erfahrungen. Also lass uns einfach machen und dann gucken, wie es funktioniert hat. Das hat jetzt funktioniert, dieses Erfolgsmodell bauen wir deshalb weiter aus. Das vielleicht nochmal so als kleine Botschaft am Ende. Veränderung ist möglich, wenn man sie nicht nur will, sondern sie einfach auch tut. Vielen Dank.
Was sehen Sie hier? Sie sehen Chengdu. Chengdu liegt in der Provinz Sichuan. 20 Millionen Einwohner und ungefähr ist ein Wirtschaftszentrum eigentlich Westchinas, hat aber für China insgesamt eine ganz große Bedeutung. Die Strohhütte von Dufa sehen Sie links, ist sehr sehenswert. Ich rate allerdings davon ab, jetzt schnell dorthin zu reisen. Ansonsten werden wir demnächst Gespräche haben. Auch die Anshan-Brücke, sehr sehenswert. Das Panda-Reservoir kann ich auch wärmstens empfehlen. Diese Stadt hat aber noch was anderes zu bieten. Und zwar das, was Sie hier sehen. Und das sind Bilder vom Tianfu Cup 2023. Es handelt sich hier um einen Hacking-Wettbewerb. Die zentrale Veranstaltung inzwischen in China, was die Anwerbung und den Austausch mit Hackern angeht, inzwischen sehr stark fokussiert auf chinesische Teilnehmer, mitunter und immer weiter vermehrt sogenannte Patriotic Hackers, die hier durchaus eine gewisse Kontaktbörse haben. Man kann mittlerweile schon davon ausgehen, dass hier ein Zentrum entstanden ist. Warum ist das wichtig? Weil hier eine Durchmischung zwischen Hackern, also nichtstaatlichen Akteuren und staatlichen Akteuren immer weiter fortgeschrieben wird. Bei Preisgeldern bis zu 2 Millionen Euro ist das nicht weiter verwunderlich. Die Veranstaltung wurde 2022 einmal ausgesetzt, jetzt wieder neu aufgesetzt und findet durchaus Anklang in der Szene. Ich bin schon gespannt, wie es dann 2024 aussehen wird. Und in dieser schönen Stadt finden Sie auch eine Firma, nämlich diese hier, Aisun, die hier eine ganz spannende Rolle spielt und exemplarisch dafür ist, was wir im Augenblick in der chinesischen Szene, was staatliche Akteure angeht, aber dasselbe gilt auch für Russland, durchaus sehen. Nämlich den Umstand, dass Unternehmen immer weiter hier auch zu Dienstleistern für staatliche Spionage werden. Aisun steht sinnbildlich für die Industrialisierung der Cyberspionage, die nicht nur mehr bei staatlichen Stellen stattfindet, sondern hier durchaus eine deutlich zunehmende Rolle spielt. Das haben wir bei den Vulkan-Leaks auch schon gesehen, was Russland angeht. Hier in China war es für uns durchaus spannend, doch einen Einblick zu erhalten, der uns doch ein Stück weit die Augen noch weiter öffnet. Zum Leak selbst, das Ganze ist im Februar 2024 veröffentlicht worden, gibt uns einen ganz guten Einblick über interne Chatverläufe, über Vertragsbücher, über Listen zum Bearbeitungsstand aktueller Cyberoperationen, Produktlisten inklusive ihrer Beschreibung, Logdateien mit gestohlenen Daten, meist asiatischer Kommunikationsdienstleister. Sie können aber auch Benutzerhandbücher dort sehen oder eine Übersicht über die Dienstleistungen, die hier erbracht werden können. Auch diverse Screenshots von Opferdaten sind hier zu finden. Und das ist natürlich besonders interessant, eine Liste potenzieller weiterer Ziele. Diese zahlreichen Dokumente sind in chinesischer Sprache, dementsprechend ist das durchaus herausfordernd, sich das nochmal auch en Detail anzuschauen. Sprachkompetenz ist etwas, ein knappes Gut und dementsprechend durchaus eine Geschichte, die uns belastet. Was Sie hier auf der konkreten Folie sehen, ist total spannend. Es ist eine Selbstdarstellung von Aisun, wonach 70 offensiv arbeitende Mitarbeiter dort beschäftigt sind und aufgeteilt in Sicherheitsforscher und Penetrationstester. Das könnte Ihnen durchaus bekannt vorkommen von dem einen oder anderen Unternehmen hier, aber die Dienstleistungen, die hier erbracht werden, bringen Ihre Unternehmen, so hoffe ich zumindest, nicht als Produktportfolio mit, sondern hier geht es explizit darum, neben den Penetrationstests auch 3, 4, 5 Stufen weiterzugehen. Und das zeigt sich in den entsprechenden Folien und Datensätzen, die uns zur Verfügung stehen. Also es geht konkret um das Eindringen ins interne Netz, um Schaffung von Zugriff auf IT-Systeme relevanter Zielpersonen, auch die Ausweitung der Rechte zum Zugriff auf relevante Dateien, aber auch die Exfiltration interessanter Dokumente. Wir haben es hier mit dem Kommunikationssektor, Transportsektor, Energiesektor und dem medizinischen Sektor zu tun. Wenn Sie einen Blick auf diese Firma nehmen in entsprechenden Registern und Auskunfteien, hört sich das eigentlich alles total seriös an, wie es andere Sicherheitsunternehmen auch sind. Aus den Leaks ergibt sich ein etwas anderes Bild. Und dieses andere Bild haben wir hier mal ganz kurz zusammengefasst, nämlich Preislisten, die hier erkannt werden konnten. Beispiel, ein Angebot für Public Security Bureau in Shandong, 10 Ziele für 52.000 Euro. Oder man könnte auch einkaufen für 50.000 die Penetration des Wirtschaftsministeriums in Vietnam. Im Schnitt bewegt sich das alles, was so angeboten wird, zwischen 9.000 und 13.000 Euro pro Auftrag. Und es sind aber auch Punkte dabei, die sehr klare staatliche Attribution deutlich machen. Beispielsweise ein Angebot über die Antiterrorunterstützung zur Überwachung von Uiguren. Hier wird in einem Produktpaket angeboten, welche Möglichkeiten man zu den entsprechenden Preisen hier aufbieten könnte. Also sehr, sehr eindeutig. Es wird dann eindeutiger, wenn man in die Chats reingeht. Ja, ist lesbar. Hier findet ein Austausch zwischen verschiedenen Akteuren, die ISUN zuzuordnen sind, statt. Es geht um NATO-Demos, Kundendaten, die hier offensichtlich schon vorher gegeben waren. Die sind auch zur Einsicht angeboten worden. Man wusste nicht so richtig, was damit anzufangen, aber durchaus besorgniserregende Elemente, wenn Sie sich anschauen, dass es beispielsweise um Daten des NATO-Generalsekretärs geht, die hier im Endeffekt angeboten werden sollen. Und man unterhält sich dann im weiteren Verlauf darüber, wer denn Interesse im Rahmen der entsprechenden Community für diese Daten haben könnte. Man kann das eigentlich unendlich so weiter fortsetzen, bis hin zu beispielsweise Zugängen zu FBI-Datenbanken, wo Passwort und Zugangsnamen zur Verfügung gestellt werden und die entsprechenden Preise der Cases auch im Endeffekt bereitgestellt werden. Also insgesamt eine Eindeutigkeit, die wir in der Vergangenheit immer wieder vermutet haben, in Einzelsachverhalten auch gesehen haben, aber in diesem Umfang uns nie das Ganze in diesem Umfang auch zur Verfügung gestellt wurde. Heute Morgen haben wir, was Hacker-Teams angeht, das eine oder andere von Holger Münch gesehen. Hier konnten wir auch sehr gut nachvollziehen, was für ein Verhältnis zum Staat besteht. Es geht im Grunde darum, dass der Staat sich in China deutlich mehr und gezielt der entsprechenden Industrie bedient. Das heißt also, wir haben auf der einen Seite die zivil-militärische Fusion, die gerade im universitären Bereich uns durchaus Sorge bereitet. Wir haben aber auf der anderen Seite Dienstleistungen, die wir im Bereich Cybercrime schon als Crime as a Service kennen. Aber auch staatliche Stellen bedienen sich mehr und mehr entsprechender Dienstleistungen, beginnend von Testlabors, Datenanalyse, entsprechenden Tools bis hin zur Anonymisierung und entsprechend klassischer Cyberspionage. Die Akteure in diesem Zusammenhang sind vielfältig. Es sind Regionalbüros, es ist das Ministerium für Staatssicherheit, es sind militärische Stellen, die sich hier der entsprechenden Dienstleistungen bedienen. Und das ist ein Einzelfall. Wir haben eine Vielzahl von Unternehmen, die in China inzwischen sich mit diesem Themenbereich beschäftigen. Dementsprechend ist die Quantität und die Qualität entsprechender Cyberangriffe auf einem deutlich größeren und anderen Niveau angekommen als das, was wir noch vor einigen Jahren gesehen haben. Wir haben es nicht nur mehr mit APT-Gruppen zu tun, die wir relativ klar attributieren konnten, sondern der Markt ist unübersichtlicher geworden. Das ist etwas, was meines Erachtens nach uns in den nächsten Jahren massiv beschäftigen wird und was aus meiner Sicht sehr klar in der Zukunft ganz neue Möglichkeiten auch den Angreifergruppen, aber auch staatlichen Stellen eröffnet, um hier die Gesamtagenda Chinas weiter zu betreiben, die nicht nur auf Wirtschaftsspionage beschränkt ist, sondern mehr und mehr auch die staatlichen Stellen mit beeinträchtigt, aber auch in der Meinungsbildung, Stichwort Desinformation, in Zukunft eine Rolle spielen wird. Also insgesamt eine Entwicklung, die Sie sich mal angucken sollten. Sie sind alle so gut bewandert in diesem Bereich, dass es ein leichtes sein dürfte, auf die Leaks zuzugreifen. Machen Sie sich mal ein eigenes Bild. Es ist recht spannend zu sehen, was hier bereitgestellt wird. Wir haben aber auch, und das ist das zweite Thema, womit ich Sie konfrontieren möchte, worüber ich mich mit Ihnen unterhalten möchte, wir haben darüber hinaus auch einen Tag der offenen Tür, so nennen wir das. Was meine ich damit? Ich fange mal so rum an. Wir haben im BfV im Rahmen der Cyberabwehr mal folgende Hausaufgabe und folgende Fragestellung mitgenommen. Was wäre, wenn wir mal aus Tätersicht schauen, wie wir im Rahmen ganz normaler, allgemeiner OSINT-Recherche Schwachstellen, und das machen Sie in verschiedenen Unternehmen auch, mal detektieren können. Wir gehen nur insoweit eine Stufe weiter, als dass wir das Täterwissen aus unseren Operativvorgängen relativ genau kennen. Also wir wissen, was für eine Agenda Angreifer haben und welche Agenda Angreifer im Zusammenhang beispielsweise mit Kritis-Unternehmen haben. Und in diesem Lichte haben wir einige Mitarbeiter mal eine Woche eingeschlossen und gesagt, ihr habt jetzt eine Hausaufgabe, ihr schaut mal, welche Datenbestände ihr im Endeffekt herausfinden könnt. Und das war das, was wir durchaus bei entsprechenden Angreifergruppen, wie zum Beispiel bei Typhoon, sehen konnten. Und aus diesem Gesamtzusammenhang möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen, nämlich das, was ich Ihnen hier im Bereich LNG mal als exemplarisch, als Beispiel mitgebracht habe. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher im Open Sources, im Netz verfügbarer Pläne, die mitunter auch verpflichtend veröffentlicht werden. Das ist etwas, was uns echte Sorge bereitet. Das heißt also, sie sind im Rahmen beispielsweise von Bürgerbeteiligung, beispielsweise im Rahmen von Unterrichtungs- und Informationspflichten dazu angehalten, online bestimmte Planungsunterlagen bereitzustellen. Das ist das eine. Manche Planungsunterlagen müssen auch ausgelegt werden. Das ist das andere. Und was wir auch berücksichtigen müssen, ist, dass einige Unternehmen da auch deutlich darüber hinausgehen und Informationen im Endeffekt bereitstellen, die nach unserem Dafürhalten da nichts verloren haben. Wenn Sie taktisch operativ an so einen Plan herangehen, sehen Sie unterschiedliche Ansatzpunkte, auf die ich nicht eingehen werde, die aber im Lichte von Sabotage im Sinne von Störung von Abläufen eine ganz wesentliche Rolle spielen können. Um es auf den Punkt zu bringen, das hat eigentlich im Netz nichts verloren. Und Sie haben Kunden, mit denen Sie sich austauschen. Sie werden nach Ihrem Studium mit Kunden konfrontiert, die ihnen ganz umfassend darstellen, was sie so alles machen. Seien Sie da aufmerksam. Sie werden vieles sehen, was durchaus als naiv zu bezeichnen ist, als blauäugig zu bezeichnen ist und wo man sehr klar sagen muss, diese Unternehmen sind in der Zeitenwende noch nicht angekommen. Und unter diesem Gesichtspunkt schauen Sie sich bitte Kritis insbesondere in dieser Perspektive an und schauen Sie sich die entsprechend verfügbaren Informationen im offenen Netz an. Manche machen es auch total einfach. Ich werde Ihnen nicht die Frage stellen, was das ist. Das ist ein Emissionsanalysegerät, was Sie da oben rechts sehen. Und die entsprechenden Baupläne bzw. entsprechenden Beschreibungen können Sie hier im Netz auch verfügbar sehen. Ein Passwort sollte natürlich nicht direkt mit im Benutzerhandbuch per PDF runterzuladen, dort mit angegeben werden. Wir können mal die Testfrage stellen, wie viele Unternehmen, die dieses Gerät gekauft haben, haben denn so ein Passwort dann geändert? Wir haben diese Frage gestellt. Die Antwort möchte ich hier nicht bekannt geben, aber sie ist verheerend. Da, glaube ich, haben wir auch einen Punkt, der sehr, sehr bedenklich ist und wo wir, das ist heute Vormittag ganz gut angeklungen, eigentlich mit sehr einfachen Mitteln schon ein gewisses Maß an Sicherheit herstellen können. Also wir haben natürlich eine technologische Entwicklung, die man mit im Blick behalten muss, aber ich formuliere es mal so, analog-digitale Lösungen sind das ja, wenn ich ein Passwort ändere, wenn ich mal überprüfe, welche Informationen stelle ich eigentlich zur Verfügung, aber auch mal kritisch hinterfrage, ob Veröffentlichungspflichten so ausgestaltet sein müssen, wie sie in Teilen ausgestaltet sind. Diese Fragen müssen wir uns stellen, diese Fragen müssen wir uns in einem neuen geostrategischen Setting vor allem auch stehen. Allein so ein Bauplan, wenn Sie das in einer deutlich geringeren Auflösung oder verpixelt im Endeffekt einstellen, dann wissen Sie immer noch, dass da bestimmte Einrichtungen in einem bestimmten Punkt XY eingestellt oder aufgestellt werden sollen. Aber man macht es Angreifern nicht potenziell zu leicht. Auch das ist heute Morgen angesprochen worden. Darauf möchte ich nochmal eingehen. Das ist eine Schwachstelle, die nicht wir detektiert haben, sondern diese ist veröffentlicht worden. Da möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die zeitlichen Abfolgen nochmal lenken. Die Patches sind da. Die Unternehmen, die Firmen, die versuchen, ihre Systeme durchaus zu härten. In dem konkreten Fall geht es um Steuerungsanlagen, die im Energiesektor, es sind Schaltersteuerungsanlagen, die im Energiesektor eine ganz wesentliche Rolle spielen, wo sie schlicht und einfach ein- und ausschalten können. Ganz so einfach ist es nicht. Das heißt also, selbst wenn Sie hier einen Cyberangriff durchführen würden, die Komplexität des Systems würde nicht dazu führen, dass Sie dann praktisch das ganze System zum Erliegen bringen. Aber es ist ein Ansatzpunkt, der hier eine Rolle spielt und soll im Endeffekt exemplarisch dafür stehen, was möglich ist. Die Patches, wie gesagt, sind zur Verfügung gestellt. Und 3 Wochen nach der Bereitstellung, es gab eine Warnmeldung im BSI, es ist in den Medien aufgenommen worden, die Fachpresse hat damit sich auseinandergesetzt, sind immer noch 15% aller Checkpoint-Systeme in Deutschland nicht gepatcht. Und das sind diese Risiken, auf die ich gerade zu sprechen kam. Wir machen es Angreifern zu leicht und das hat nichts damit zu tun, dass wir ein technologisches Problem haben, sondern wir haben ein prozessuales Problem und wir haben ein Awareness-Problem, nicht nur bei denjenigen, die damit auch aufgabentechnisch betraut sind. Das heißt also die IT-Abteilung, die IT-Security-Abteilung in Konzernen beispielsweise, sondern das ist auch ein Leadership-Thema. Im Grunde ist meine Erwartungshaltung, dass ein Leadership-Team mit solchen Informationen konfrontiert wird und dann die kritische Nachfrage stellt, sag mal, was für einen Status haben wir eigentlich? Sind unsere Systeme tatsächlich gepatcht? Das ist heute Morgen angesprochen worden durch BSI. Da, glaube ich, haben wir ein Stück weit Luft nach oben. Wir haben entsprechende Publikationen neben dem BSI, auf die ich Ihre Aufmerksamkeit lenken möchte, wie zum Beispiel Cyberbriefe, wie zum Beispiel Cybersecurity Advisories, die wir auch international rausgeben. Und wo, glaube ich, das eine oder andere an Awareness gar nicht so sehr generiert werden muss im Sinne von, wie mache ich das jetzt in Präsentationen, wie erkläre ich es, legen Sie es einfach hin, dann haben Sie im Endeffekt die Awareness schon geschaffen, aber fragen Sie auch, das ist so die Testfrage, was da drin steht, kommen Sie ins Gespräch. Das kann ein guter Anknüpfungspunkt sein, um im Endeffekt im Gespräch zu bleiben. Wir haben, das ist, glaube ich, ein Thema, womit wir uns dieses und nächstes Jahr insbesondere intensiv beschäftigen müssen, und es ist heute auch im Laufe des Tages mehrfach angesprochen worden. Was wir sehen, ist, dass wir eine starke Fokussierung auf politische Institutionen haben, und das ist das zweite Problem, was wir aus anderen Ländern kennen. Wir haben beispielsweise im karibischen Raum, in Afrika durch Sharp Dragon Aufklärungsmaßnahmen gehabt Anfang des Jahres, wo es darum ging, im wirtschaftlichen Zusammenhang Angriffsvektoren zu finden, Informationsvektoren zu finden, wie denn wirtschaftliche Entscheidungsprozesse beispielsweise ausschauen oder auch wie im Endeffekt die Frage der außenpolitischen Haltung bestimmter Länder einzuhegen ist. Was wir in Deutschland inzwischen erleben, ist etwas ganz Ähnliches, nämlich, dass politische Parteien angegriffen werden. Das ist das, was wir so als letztes beobachtet haben im Rahmen Checkpoint Security Gateways, wo im Rahmen des Angriffs ein Datenausfluss und eine Datenbeschaffung ermöglicht wurde. Nicht unerheblicher Zugriff auf E-Mails, Kalender und Kontakte. Sie können sich vorstellen, welche Erkenntnisse aus einem solchen Angriff generiert werden können. Davon sind nicht nur politische Parteien betroffen, davon sind auch andere Unternehmen betroffen, die mit demselben System arbeiten. Ich glaube, es ist heute Morgen gesagt worden durch Claudia Plattner, so um die 1700 Systeme sind betroffen. Auch hier stelle ich einfach mal die Frage, was schätzen Sie, wie viele der Systeme gepatcht sind schon? Vorschläge? 10%, 100%? 20% höre ich gerade. Ja, ein bisschen besser ist es, aber nicht wesentlich besser, etwa die Hälfte. Und das Thema war ja überall und in aller Munde. Da erwarte ich eigentlich von IT-Sicherheitsbeauftragten beispielsweise, dass sie als allererstes schauen, so wo stehen wir eigentlich. Das passiert im Augenblick nicht. Andere Zero-Day-Exploits, das ist ein Angriff, der bekannt gegeben wurde, betraf die SPD. Also alle demokratischen Parteien sind im Augenblick im Fokus. Alle demokratischen Parteien werden angegriffen. Alle demokratischen Parteien werden auch sehr schlau angegriffen inzwischen. Das ist etwas, was uns weiter begleiten wird. Warum passiert das? Welche Informationen kriege ich? Sie brauchen Informationen, um Desinformationskampagnen dann anzufangen. Sie müssen über Informationen verfügen, um Hack-and-Leak-Operations durchzuführen, Hack-and-Publish-Operations durchzuführen. Und von daher darf man solche Ereignisse nicht isoliert betrachten. Ich bin sehr froh, dass wir in Deutschland inzwischen bei den demokratischen Parteien eine Awareness erreicht haben, die das durchdringt, die versteht, dass dieser einzelne Angriff nicht nur zu betrachten ist, sondern ich eine Krisenkommunikation, ein Krisenmanagement aufsetzen muss, wo es einfach weitergeht. Das sind langfristige Operationen, das sind Operationen, wo die Erträge erst in Wochen, Monaten, wenn nicht sogar in Jahren, dann auch tatsächlich aus der Schublade gezogen werden virtuell und daraus dann eine Kampagne im Rahmen einer Desinformation beispielsweise aufgezogen wird. Und das ist etwas, was uns in verschiedensten Bereichen treffen kann, nicht nur im politischen Bereich, nicht nur im Bereich von Stiftungen, sondern auch Unternehmen, die dabei einen erheblichen Reputationsschaden beispielsweise erleiden können. Das ist also etwas, was aus meiner Sicht allgegenwärtig ist und eine deutlich stärkere Befassung mit diesen Themen nach sich zieht und auf einer Detailtiefe, die halt nicht nur die technischen Komponenten, sondern auch die taktisch-operativen, was wird denn daraus mit berücksichtigt? Ja, ich hoffe, ich habe Ihre Laune für den Nachmittag nicht zu einem Tiefpunkt gebracht. Aber ich schaue immer so ein bisschen in betroffene Gesichter danach. Sie haben guten Grund dazu, im Übrigen. Also Ihre Lageeinschätzung ist schon die richtige. Aber ich glaube, wir sind nicht ohne Grund hier. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Format und dieses Setting tatsächlich haben, um die Awareness gerade in einem Bereich zu schaffen, wo wir auch dagegen etwas tun können. Also wir sind meines Erachtens nach alle gemeinsam, die wir hier sind, Teil der Lösung und nicht Teil des Problems. Und das sind halt auch Informationen, deren Bekanntgabe nicht zur Beunruhigung und Paralyse beitragen würde, sondern tatsächlich, und da bin ich überzeugt, der eine oder andere von Ihnen schon überlegt, erstens, okay, was mache ich mit den Patches eigentlich und sind diese Publikationen, die wir eigentlich im eigenen Unternehmen oder im beratenden Unternehmen neulich gesehen haben, tatsächlich so sinnvoll oder sollten wir die löschen oder verändern? Ich werde das übrigens prüfen in allen Sachverhalten. Das heißt also, demnächst screenen wir einmal die Homepages durch und schauen, was übrig geblieben ist. Ich freue mich auf die Ergebnisse, die ich Ihnen dann nächstes Jahr hier im gleichen Setting vortragen würde. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Wenn ich hier als Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes stehe, dann erwarten Sie auch irgendwo ein bisschen Lagebezug oder nicht notwendigerweise, dass ich Ihnen jetzt Geheimnisse verrate, aber letztendlich dort so ein bisschen den Faden aufnehme, wo auch Sinan Seelen schon gesprochen hat. Ich versuche das mal und das auch noch innerhalb der gegebenen Zeit. Als Angehörige des Bundesnachrichtendienstes fange ich also mal mit Lage an. Das ist für uns im Schwerpunkt der Beschäftigung auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der uns intensiv beschäftigt, aber der natürlich auch eine Cyberdimension hat. Im Verlauf dieses Krieges, gerade zu Beginn, konnten wir sehen, dass die mit der militärischen Kampagne abgestimmten Cyberangriffe mit der fortschreitenden Kriegsdauer ihre anfängliche strategische Bedeutung nicht halten konnte. Die sind zwar zunächst flächendeckend, haben sich ereignet, aber wenig zielgerichtet und haben eher eine psychologische und nicht eine faktische Wirkung erzielt. Dies lag insbesondere an der guten Vorbereitung und an dem angepassten Verhalten der Ukraine hinsichtlich ihrer Netzwerke und ihrer Datenhaltung. Das allein wäre schon ein Vortrag wert. Wir konnten circa ab Mitte letzten Jahres, also 2023, nach einer entsprechenden Vorbereitungszeit, die man offensichtlich dafür brauchte, im Nachgang zu der vorbereiteten Kampagne eher punktuelle Nadelstiche beobachten, wie beispielsweise auch im letzten Dezember den Hackerangriff auf den größten Mobilfunkanbieter der Ukraine, Kyivstar. Diese, ich würde sie eher als Nadelstiche bezeichnen, haben sich insbesondere seit Ende des letzten Jahres in geringem Umfang auch auf westliche Ziele ausgedehnt, beispielsweise Versorgungsinfrastruktur, Wasserwerke und Ähnliches. Gleichwohl muss man sagen, obwohl die Schäden und Auswirkungen für den Westen bisher überschaubar sind, sollten wir nicht den Fehler machen, das russische Potenzial hier zu unterschätzen. Die Bedrohung durch die russische Cyberkriegsführung und einen bestimmten Aspekt greife ich ja nachher noch ausführlich heraus,
bleibt für den Westen und damit auch für Deutschland und seine Wirtschaft unverändert hoch. Womit wir uns da auch beschäftigen, ich habe den Angriffskrieg in der Ukraine schon angesprochen, das ist natürlich auch unterstützende Maßnahmen, gerade und für diesen Krieg in der Ukraine. Also das, was wir als Soldaten, als Aufklärungs- und Wirkungskomplexe bezeichnen würden, die Verbindung von klassischen Zieldaten, zum Teil aus sehr intelligent gewonnener Crowd-Intelligence, unter Einbindung der zig zehntausendfachen First-Person-View-Drohnen, die die Ukraine einsetzt, im Monat ungefähr 35.000 Drohneneinsätze, die mit Software auch westlicher, nicht nur Prägung, sondern Lieferung, ob von Palantir und anderen Firmen, sehr geschickt verknüpft und mindestens mit Machine Learning unterstützend zu einer guten Auswertung des Lagebildes geführt hat, schon aus militärischer, aber auch aus nachrichtendienstlicher Sicht, ist natürlich für die Ukraine ein veritables Ziel gewesen, sodass sie die, ich sag mal, mindestens regierungsnahen APTs auch dort unterwegs sehen, wenn es darum geht, zu verstehen, welcher Technologien die Ukraine sich hier bedient, um die im Übrigen auch für Russland nutzbar zu machen. Mehr kann ich an dieser Stelle dazu nicht sagen. Auch unabhängig von dem Ukraine-Krieg wird natürlich das Niveau von Akteuren mit Russlandbezug zukünftig auch weiter hoch bleiben. Was aus unserer Sicht eine hohe Bedeutung gewonnen hat, ist das Feld der Cyberspionage. Wesentlicher Auslöser dafür ist auch, dass Russland aufgrund der Sanktionen nur noch sehr eingeschränkt in der Lage ist, bestimmte Schlüsseltechnologien und Dienstleistungen sowie Informationen sich verfügbar zu machen. Die Substitution hier, die scheitert aufgrund der, ich sag mal, auch der Sanktionen, aber auch der Kriegsfolgen, der Umstellung auf die Kriegswirtschaft. Und wenn Sie das Reiseverhalten von Putin sehen nach Nordkorea, dann sehen Sie schon, auf welche Ressourcen hier inzwischen zurückgegriffen wird. Das ist nicht spontan. Es gibt fertige Produkte aus Nordkorea, Waffensysteme, aber eben auch Dual-Use-Güter und anderes aus China. Was wir in dem Zusammenhang auch feststellen, ist, dass die Professionalisierung der Sanktionsumgehung auch und gerade mit vermehrten Maßnahmen im Cyberraum begleitet wird. Ob das das Fälschen von Zolldaten ist, wenn es darum geht, die Sanktionsumgehung zunehmend zu industrialisieren, dann geschieht das auch unter der Zuhilfenahme der Systeme, die hier seit gestern in Rede stehen. Die Spionage richtet sich insbesondere auf zwei Sektoren. Das ist einmal der Rüstungs- und dann, wie gerade schon angesprochen, der Logistiksektor. Die Ausspähung des Rüstungs- und Logistiksektors wird noch durch einen weiteren Punkt ergänzt, nämlich die Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Sie hören immer gerne von Drohnenüberflügen über deutsche Truppenübungsplätze, wenn es darum geht, die Ausbildungsmaßnahmen der westlichen Nationen für die ukrainischen Truppenteile auszuspähen. Das wird natürlich auch begleitet durch Maßnahmen im Cyberraum, um tatsächlich offenzulegen, wie und in welcher Form die Unterstützung des Westens für die Ukraine genau funktioniert. Einen dritten Bereich möchte ich ja auch noch ansprechen, der naturgemäß hier schon im Interesse dieser Tagung stand. Das ist tatsächlich alles, was im Zusammenhang mit Ransomware steht. Die Ransomware-Angriffe werden durch Russland natürlich auch in einem nicht unerheblichen Maße genutzt. Durch die Veränderung dieser Angriffe, es geht nicht nur um die Verschlüsselung von Daten, weil alle festgestellt haben, angefangen von Versicherungsunternehmen bis gerade die Betroffenen, in der Regel mittelständischen Unternehmen, haben sich zunehmend besser auf die Ransomware-Angriffe eingestellt. Was damit aber unverändert noch gegeben ist, ist die Gefahr des Datenabflusses. Und diesen Datenabfluss, egal ob er durch kriminelle Akteure oder regierungsnahe APTs erzielt worden ist, ist ein Erkenntnisgewinn, dessen sich Russland in jedem Fall sichern möchte. Die russischen Behörden hier sind sehr passiv in Sachen der Strafverfolgung, kann man sich vorstellen, weil der Mehrwert hier tatsächlich durch sie gesehen hat. Ransomware ist auch für den Bundesnachrichtendienst ein Thema von strategischer Bedeutung. Nicht nur aufgrund dessen, was hier augenscheinlich und auch im Rahmen dieser Konferenz schon diskutiert wurde, sondern weil, wenn es darum geht, kann ich so etwas technisch aufklären, dann betrifft das in einem hohen Umfang die Fähigkeiten, die wir uns, wenn es um Cyber Threat Intelligence geht, natürlich auch bedienen wollen und auch müssen. Also wie klärt man tatsächlich in den eigenen Systemen Indicators of Compromise oder eben auch Indicators of Threat auf? Das ist für die Gewinnung eines Lagebildes in diesem Cyberraum und seiner Verknüpfung für uns von genauso hohem Wert wie für diejenigen, die das eher als Selbstschutz betreiben. Der Fokus auf Russland, mit dem ich hier eingestiegen bin, darf an dieser Stelle natürlich nicht den Blick darauf verstellen. Und das ist in der Keynote durch Sinan Seelen sehr deutlich geworden, dass relevante Cyberangriffe zum Zweck der Spionage und Sabotage natürlich auch neben Iran und Nordkorea im Wesentlichen von China ausgehen. China agiert hier in den letzten Jahren im Cyberraum zunehmend selbstbewusst, bis zu wahrscheinlichen Cybersabotageakten gegen Infrastrukturen der Energieversorgung und auch anderer Strukturen. Im Gegensatz zu Russland würde ich das Vorgehen von China sehr langfristig angelegt und planvoller ansehen und nicht notwendigerweise aus militärischen Kampagnen oder aus Opportunismus abgeleitet sind. Im Unterschied zu Russland verfügt China hier auch nochmal über eine deutlich größere Manpower in unserer Bewertung und verfolgt eben eine langfristige, an den Staatszielen Chinas orientierte Strategie. Wir müssen hier feststellen, dass auch China sich der Einflussnahme über seine Toolbox im Cyberraum bedient, um Einfluss zu nehmen auf wirtschaftliche und eben auch politische Prozesse in Europa. Sie sind sehr spezialisiert, eine hohe Schlagkraft und eine sehr hohe Expertise. Was wir feststellen, vielleicht noch eine Ergänzung zu den Ausführungen von Sinan Seelen gestern, das ist die zunehmende Nutzung von Machine Learning, wenn Sie möchten, auch schon KI zur Schwachstellensuche. Dies wird inzwischen auch auf die sogenannten Graph Neural Networks, also GNNs, ausgewertet. Die Projekte hierzu können Sie an unterschiedlichen Universitäten finden und die Schwachstellenforschung mithilfe von echter KI findet insbesondere ja auch in der Chinese Academy of Science und hier dem Computer Network Intrusion Protection Center statt. Was durch die zahlreichen Abrufe auch belegbar ist, ist, dass inzwischen auch die cloud-basierten KI und Large Language Model wie GPT-4 durch diverse APTs genutzt werden. Im Falle von Chinas können wir hier von Aquatic Panda, Maverick Panda und auch anderen APTs ausgehen. Hier werden großflächige Nachforschung und auch Debugging von Programmcodes sowie Phishing-Kampagnen in größerem Umfang auch vorbereitet. Als immer noch Hightech-Nationen sind wir natürlich substanziell durch solche Aktivitäten bedroht und müssen uns da tatsächlich vorsehen. Die wesentlichen chinesischen Cyberakteure, die auch gestern schon genannt worden sind, handeln meist als Dienstleister der Volksbefreiungsarmee oder auch der regionalen Büros des Ministeriums für Staatssicherheit. Zu den in unserer Sicht derzeit aktivsten Cyberakteuren gehören dabei World Typhoon, Gallium, Storm, Theo 558, Mustang Panda und eben auch APT-15. Was wir über die letzten 3-4 Jahre bereits festgestellt haben, ist ein zunehmender Einsatz von fortgeschrittenen, eigens aufgesetzten Verschleierungsnetzwerken durch die chinesischen Cyberakteure. Die Nutzung dieser durch im Übrigen staatliche Stellen betriebenen Architektur erschwert natürlich eine Attribution maßgeblich. Die Wettbewerbe, die Sinan Seelen auch angesprochen hat, die sehen auch wir. Ich möchte hier vielleicht insbesondere diejenigen, die im Nachgang zu der von der DARPA 2016 durchgeführten Cyber Grand Challenge ansprechen, die beginnend ab 2017 in China insbesondere eingeführten Robot Hacking Games und andere Formate nennen, die insbesondere von der Zielrichtung her noch mal ein bisschen anders schauen, indem sie nämlich autonome Cyberagenten in Wettbewerben gegeneinander antreten lassen. Hier wird zunehmend in diesen Wettbewerbsformen der Fokus auf KI bzw. Machine Learning gesetzt. Um einen Bezug noch zu dem Eingangslagebericht, was Russland betrifft, herzustellen, kann ich nur sagen, dass die chinesischen Cyberakteure natürlich genauso auch Russland im Blick haben. Das heißt, dass insbesondere seit dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine, die chinesischen Cyberakteure ihre Spionagetätigkeit auf Russland und die Ukraine ausgeweitet haben. Im Wesentlichen auch, um dort einen Erkenntnisgewinn, ich muss fast sagen auch Lernfortschritt zu erzielen, wenn es darum geht, welche Verfahren, die durch Russland und die Ukraine zur Anwendung gekommen sind, sich denn hier als erfolgreich erwiesen haben. Um aus diesen Cyberstrategien der beiden Kriegspartner dort für das eigene Verhalten und bis hin zu den eigenen geopolitischen Interessen einen Mehrwert für sich zu generieren. Damit, meine Damen und Herren, mache ich jetzt tatsächlich den Spagat und komme zu der Bedeutung ausländischer Einflussoperationen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir seit Beginn des russischen Angriffskrieges wie hier Desinformations- und Propagandakampagnen gegen den politischen Westen auf einem sehr hohen Niveau verfolgen können. Als Baseline möchte ich mal sagen, das Prinzip, was Sie wie in allen hybriden Kampagnen und Auseinandersetzungen hier voraussetzen können, ist, dass, ich will Ihnen jetzt nicht Hybrid Threats erklären, aber es ist vielleicht ganz gut, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wovon wir hier eigentlich sprechen. Wir haben die Verlagerung von Konflikt und Auseinandersetzung in Wettbewerb und Krise auf Felder, Handlungsfelder, abseits der klassischen Stärken westlicher Staaten sowie Organisationen mit multilateraler bzw. konsensorientierter Willensbildung. Es wird also unser gemeinsamer Wille und der gesellschaftliche Zusammenhalt angegriffen, um diesen wie auch die Netzwerke und Allianzen in Frage zu stellen und die Entscheidung, die zu einem Eingriff in einen Konflikt, zu politischen Handeln führen, entweder zu verlangsamen, zu korrumpieren oder ganz zu unterbinden. Gestern kam hier so die Frage auf, ob wir uns denn eigentlich schon in einem Krieg befinden. Ja, ich bitte Sie, sich mal vorzustellen, was Ihnen zur Beantwortung dieser Frage denn ein Russe geantwortet hätte. Aus russischer Sicht wäre die Antwort ziemlich klar gewesen. Ja, während wir in der, ich sag mal, mit dem Westbezug die Frage, sind wir im Krieg oder in einer Auseinandersetzung, natürlich gar nicht so beantworten können. Die Reflexe, die auch die Nutzung des Wortes Krieg auslöst, das sage ich jetzt mal vergleichsweise neutral, weil ich Ihnen in Erinnerung rufe, wie schwer wir uns vor über einer Dekade damit schon mal getan haben, auch nachdem die Einstellungsverfügung des Generalbundesanwalts zu dem Luftschlag in Kunduz schon deutlich von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen hätte, war das in der Politik noch schwierig, von Krieg zu sprechen. Also hybride Auseinandersetzungen, die hier skalierbar und unter der Schwelle zu bewaffneten Konflikt sich abspielen, unter der Nutzung von Proxys in jeder Dimension, ist das Thema, bei dem wir jetzt landen. Wir haben gestern viel über die Toolboxen bei IT und auch OT und eben KI gesprochen. Unsere Gegner erweitern hier sehr konsequent ihre Handlungsfelder im Cyber- und Informationsraum, um hier Zwänge, Dilemmata und eben Disruption zu erzeugen. Russland hat unsere politische Landschaft detailliert analysiert, die technischen und kommunikativen Fähigkeiten entwickelt, um die am meisten verwundbaren bzw. lohnendsten Zielgruppen innerhalb einer Gesellschaft anzusprechen und auf diese von innen anzugreifen. Dabei sind die Informationsoperationen, die schon immer zum Konzept auch militärische Operationen russischer Streitkräfte gehört haben, in nahezu allen Doktrinen auch des 20. Jahrhunderts, sind höchst geschickt in unsere innenpolitischen Prozesse eingewoben und nicht notwendig zu trennen vom Handeln politischer Gruppierung bis hin zu Verschwörungstheoretikern und anderen, die sich in irgendeiner Weise in sozialen Medien äußern. Wenn Sie in den Kalten Krieg, also ich nenne es mal das technologische Mittelalter, zurückgehen, dann war das wesentliche Problem des Westens, um so etwas zu begegnen, wie erreicht man denn die russische Bevölkerung, um sie von den Vorzügen des Westens zu überzeugen? Das war einfach. Man hat sich Gedanken gemacht wie Flugblattabwurf, Radiosender oder wie können die westliches Fernsehen empfangen, um zu sehen, dass es den Big Mac gibt. Den gibt es inzwischen in Moskau genauso, heißt, glaube ich, seit 2 Jahren anders. Ja, damit erreichen sie die russische Bevölkerung eben nicht mehr. Inzwischen wird die Auseinandersetzung in dem Informationsumfeld ausschließlich auf dem Boden des Westens ausgetragen, nicht dem physischen, sondern dem Cyber- und Informationsraum des Westens. Kommunistische, heute eher autokratische Staaten haben die Notwendigkeit erkannt, dass das Überleben des eigenen Systems durch die öffentlich vermittelte und zum Teil erzwungene Überzeugung von der Attraktivität dieses Systems abhängt. Und dies gleichzeitig damit verbunden, dass sie unsere Systeme eben unterwandern. Es gibt, das ist zumindest meine Feststellung, relativ wenig Bemühungen, dies zu wenden. Unser Aufwand ist eher defensiv zur Attribuierung, Enttarnung und Widerlegung von Narrativen. Wir erzielen Resilienz eher mit Media Literacy und Einhegen der in der Regel aber westlichen Plattform und nicht der russischen sozialen Medien. Deswegen mein Verweis auf das technologische Mittelalter, kamen diese Informationsoperationen von außen. Heute kommen sie von innen, mitten in unseren demokratischen Gesellschaften, durch Menschen, Bots und Trolle. Dies führt bei der bisher fehlenden Möglichkeit, menschliches Handeln schnell auszuschließen, also die Attribuierung, zu sehr komplexen Herausforderungen in unseren demokratischen Gesellschaften, insbesondere wenn es um das Recht zur freien Meinungsäußerung geht, und völlig zu Recht der fehlende Möglichkeit, sich bei uns innerstaatlicher Propaganda zu bedienen. Die westlichen Gesellschaften, mit Ausnahme vielleicht der nordischen und baltischen Staaten, führen keine eigentlichen Kampagnen gegen russische Informationsoperationen. Wenn Sie die jüngsten Enthüllungen über das pro-russische Internetportal Voice of Europe verfolgen, die den Versuch einer finanziellen Einflussnahme hier auf Politiker des Europaparlaments nahelegen, deuten auf das hohe Interesse Russlands eben auch multilateraler Organisationen hin. Auch wenn die Einflussnahmen auf die Politiker nahezu sicher kaum Auswirkung auf den uns allen bekannten Wahlausgang gehabt haben, ziehen sie doch sicher darauf ab, pro-russische Positionen im Parlament zu fördern. Wenn Sie das verknüpfen mit den Möglichkeiten des Social Engineering, Micro-Targeting und der Fragmentierung, die Sie auch über ähnliche Unternehmen, die in Russland ansässig sind, die sich gleicher Methoden bedienen wie das, was Sie von Cambridge Analytics kennen, dann können Sie ungefähr davon ausgehen, welchen Mitteln und Methoden wir hier gegenüberstellen. Wovon Sie ausgehen müssen, ist, dass Russland sich auf solche Dinge langfristig vorbereitet und auch die für Desinformationskampagnen notwendigen Netzwerke nahezu sicher aufgrund der Vorbereitung sehr kurzfristig aktivieren und zum Einsatz bringen kann. Gestern ist es schon angeklungen, das sogenannte Doppelgängernetzwerk, welches mit automatisiert Zehntausenden von Fake-Accounts, so fälschten Webseiten, Desinformation und Propaganda streut. Wir haben für viele Dinge, die hier passieren, eigentlich wenig Zeit, nehmen uns aber sehr viel Zeit. Also wir nehmen uns die Zeit, um die Berichterstattung von Dingen, die wir nicht eindeutig attribuieren können, zu verifizieren. Das ist in den Zeiten von KI und Deepfakes mit Sicherheit eine Herausforderung. Die Zielgruppen von heute sind bei der Informationsgeschwindigkeit nicht mehr mit Wait and See zufriedenzustellen, weil sie einfach nach schnellen Erklärungen schauen. Und Geschwindigkeit ist in meiner Bewertung entscheidend, um Desinformation entgegenzutreten. Oder wie Jonathan Swift es mal gesagt hat, Falsehood flies and the truth comes limping after it. Wir treten hier in eine Phase ein, wo es nicht nur um Weaponization of Information geht, sondern auch Weaponization of Doubt. Also die Zerstörung von Vertrauen in Gesellschaften ist ein wesentliches Merkmal dessen, was wir hier vor uns haben. Innere und äußere Sicherheit ist in der Regel Risikomanagement und nicht Risikovermeidung. Hier gilt das Paradox der Prävention. Eine frühe Entscheidung für präventives Handeln ist besser, aber es ist immer viel einfacher und leichter, politische Unterstützung für eine Entscheidung zu bekommen, wenn das Problem bereits sichtbar oder drängend ist. Der Krieg in der Ukraine hat diesen Zusammenhang von Bedeutung von Zeit offensichtlich werden lassen. Die Bedeutung der taktischen Zeit ist deutlich nach vorne gerückt. Ich bin natürlich auch jemand, der in seiner Laufbahn in Afghanistan eingesetzt war. Da gab es immer den Spruch: Ihr habt die Uhren, aber wir haben die Zeit. Und ich könnte den gerne mal übersetzen in eine Umkehr. Die Sicherheitsbehörden haben heute die Uhren und wissen, dass sie eigentlich wenig Zeit haben. Aber diejenigen, die in Behörden und in Regierungen handeln, haben die Zeit. Und das ist etwas, was den Themen, denen wir hier gegenüberstehen, in einem ungesunden Missverhältnis gegenübersteht. Damit schließe ich, nicht ohne Sie mit, was ich als 6 Herausforderungen formulieren würde, hier loszulassen. Ich mache es mir jetzt nicht so einfach wie der ein oder andere Keynote-Speaker, der gesagt hat, das, was ich Ihnen jetzt hier hingekippt habe, das löst gleich das Panel. Ich will das noch ein bisschen zuspitzen. Mein erster Punkt wäre auch, dass wir in vielen anderen Bereichen und nicht nur militärischen eine Zeitenwende brauchen. Das wäre zu kurz gesprungen. Das Zweite, das ist gestern nicht notwendigerweise mit dem Hackback oder anderen Dingen angesprochen worden ist, denken wir eigentlich noch über Abschreckung nach? Also eins der Panels am Nachmittag hat auch gesagt, wie soll noch jemand vor uns Angst haben, wenn wir ihn nicht auch nahelegen können, womit wir eigentlich wirken können? Meine dritte Forderung wäre tatsächlich, die ist ja allgegenwärtig, die erforderliche gesellschaftliche Resilienz. Vierte wäre Lage. Wenn Sie heute auf Spotify oder Apple den Begriff Lage eingeben, dann bekommen Sie, glaube ich, mittlere 2- bis 3-stellige Anzahl sogar von Podcasts, die heißen Die Lage. Tatsächlich ist für vieles von dem, was wir hier beschreiben, wäre das gut, tatsächlich mal ein Lagebild zu haben. Der Bundesnachrichtendienst trägt dazu bei, aber wenn Sie darum gehen, wie können Behörden ihr Lagebild miteinander verknüpfen? Und das meine ich sowohl von den rechtlichen Rahmenbedingungen als auch rein technisch. Fragen Sie mal Ressorts, ich habe das Gespräch in einer der Pausen, ob die kryptiert miteinander telefonieren können oder ob die kryptiert miteinander Daten austauschen können. Dann sind wir da schon bei Schwierigkeiten in einem konsolidierten Lagebild, wo wir immer noch über Drehstuhlschnittstellen und Ähnliches sprechen. Ich komme noch mal zur Zeit. Wir haben vergleichsweise wenig Zeit angemessen an den Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen. Und wir stehen vor der Frage, auch als Behörden, die wir durch reines Verwaltungshandeln nicht beantworten können, wie wir auch bei den Innovationszyklen dessen, was gestern und heute besprochen worden ist, eigentlich mit unseren Verfahren und Rahmenbedingungen gerecht werden können. Sie entwickeln Dinge, wenn Sie aus der Industrie kommen, in Entwicklungszyklen von 2 bis 4 Jahren. Da haben wir gerade die Bedarfsträgerforderung für eine Vergabe geschrieben. Der letzte Punkt ist tatsächlich, wir müssen das, was wir hier, um solchen Bedrohungen entgegnen zu können, aktiv denken. Was meine ich damit? Für mich als Soldat lernt man immer alle Gefechtsarten. Also ich lerne nicht nur, mich zu verteidigen. Und dadurch, dass ich auch mal gelernt habe, anzugreifen, weiß ich, wie mein möglicher Gegner vielleicht tickt. Für mich ist das schwer vorstellbar, dass wir in unseren liberalen Demokratien uns damit beschäftigen, wie wir eine hybride Kampagne planen könnten. Deswegen biete ich Ihnen an, wir sollten vielleicht den Begriff des Red Teaming etwas mehr ausweiten, damit wir uns der gedanklichen Herausforderung zu verstehen, wie eine solche Kampagne aussehen könnte, vielleicht auch anders nähern können, als nur darauf zu warten, dass sie uns trifft.
Das sagt Generalmajor Doug Beer, Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes. Davor hörten wir Sinan Seelen, Vizepräsident vom Bundesamt für Verfassungsschutz, sowie Holger Münch, den Präsidenten vom Bundeskriminalamt. Und zu Beginn war das Claudia Plattner, die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik. Und das war unser Podcast-Special im Juli, die Potsdamer Konferenz für nationale Cybersicherheit zum Nachhören. Vielen Dank für euer Interesse. Ab August gibt es wieder unsere Interviews hier im Neuland-Studio. Mein Name ist Leon Stäbe. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.